Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Willkommen zusammen. Am Welttag der Internetzensur reden wir über eine virtuelle, unzensierte Bibliothek, erarbeitet von Reporter ohne Grenzen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimar sorgt schon wieder für Aufregung. Er will den geplanten Erweiterungsbau für die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig abblasen. Neuer Pritzker-Preisträger ist der chilenische Architekt Smiljan Radic-Clark. Das ordnen wir kritisch ein und besuchen die Autorin Siri Hüstwedt zu Hause in New York. Eine erstaunlich vertraute Begegnung. Zum heutigen Welttag gegen Internetzensur hat die Organisation Reporter ohne Grenzen einen neuen Raum in der sogenannten Uncensored Library eröffnet. Das ist eine unzensierte virtuelle Bibliothek innerhalb des Computerspiels Minecraft, dem meistverkauften Videospiel aller Zeiten. Darin findet man journalistische Recherchen und Artikel zu Ländern, die von repressiven Staaten unterdrückt werden, die aufgrund von Zensur schwer oder gar nicht zugänglich sind. Im Fokus standen bislang Länder wie Ägypten, Mexiko und Vietnam, Belarus, Eritrea und der Iran. Und jetzt ganz neu dabei sind die USA. Ein virtueller Bibliotheksraum, der Angriffe auf die Presse- und Informationsfreiheit in den Vereinigten Staaten in den Blick nimmt. Verantwortet wird dieser Raum von Marin Pfalzgraf. Sie ist bei Reporter ohne Grenzen Pressereferentin für die USA. Guten Abend, Frau Pfalzgraf.
Guten Abend.
Das ist ja eine interessante Vernetzung der Gamebranche mit investigativem Journalismus. Dazu passt Ihr Hashtag The Truth Finds a Way, also die Wahrheit findet einen Weg. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Idee und Zusammenarbeit gekommen, mit einem Computerspiel zensierte Dokumente zugänglich zu machen?
Ja, wie Sie es auch beschrieben haben, in vielen Ländern wird unabhängiger Journalismus zensiert oder online blockiert, aber Videospiele sind eben oft noch zugänglich. Und deswegen nutzen wir Minecraft und diese Bibliothek, diese virtuelle Bibliothek innerhalb von Minecraft, um zensierte Artikel wieder verfügbar zu machen. Also sozusagen als ein Schlupfloch, um zensierte Inhalte wieder verfügbar zu machen. Und so ist die Idee dann entstanden und dann haben wir die Uncensored Library vor genau 6 Jahren ins Leben gerufen.
Da gibt es erstmal eine virtuelle Eingangshalle, da kann man sich über die Situation der Pressefreiheit in 180 Ländern informieren und dann verschiedene Länderräume auswählen. Die Informationen werden immer weiter aktualisiert und ja, jetzt sind die USA ja sicher nicht mit dem Iran vergleichbar, was systematische staatliche Zensur angeht, aber anscheinend müssen sich inzwischen auch Demokratien gegen solche Angriffe wehren.
Unbedingt, ja. Wir wollen mit dem neuen USA-Raum nämlich die subtileren, weniger direkten Methoden in den Fokus stellen, mit denen pressefeindliche Regierungen auch in etablierten Demokratien die Presse- und Informationsfreiheit angreifen. Also vielleicht ist es erstmal verwunderlich, dass es neben Iran, Saudi-Arabien und Eritrea nun auch einen USA-Raum in der Library gibt, aber das ist genauso gewollt. Denn oft passiert Unterdrückung und das Einschränken von Freiheiten in einer weniger offensichtlichen Form als direkte Zensur. Das sehen wir in den USA. Und nach der erneuten Amtsübernahme von Donald Trump haben uns tatsächlich auch viele Menschen aus den USA Mails geschrieben. Studentinnen, Wissenschaftler, Menschen, die Minecraft spielen und ihre Sorge ausgedrückt haben und uns gebeten haben, einen USA-Raum zu eröffnen.
Ah ja, dann schauen wir da mal genauer rein in diesen neuen USA-Raum. Was findet man in den Regalen?
Ja, die Inhalte im USA-Raum sollen die komplexe Lage in Bezug auf die Pressefreiheit in den USA wieder spiegeln. Die US-Regierung greift ja nicht nur die Presse an, sondern auch unser aller Recht auf Information, indem sie zum Beispiel Regierungsseiten gelöscht hat. Wir haben daher solche Seiten wieder zugänglich gemacht, zum Beispiel eine Chronologie vom 6. Januar 2021, als das Kapitol gestürmt wurde. Außerdem kann man ein Interview nachlesen, das der Late-Night-Host Stephen Colbert mit einem demokratischen Senatskandidaten geführt hat, das aber in seiner Show nicht gesendet werden durfte, weil CBS, der Fernsehsender, das verboten hat. Und es gibt auch Artikel in dem Raum, die ja strukturelle Entwicklungen beleuchten, zum Beispiel rund um die Medienaufsichtsbehörde FCC, die Medienunternehmen ja auch zunehmend unter Druck setzt. Und was ganz Besonderes, das ist nämlich das erste Mal in der Uncensored Library, dass es auch ein Cartoon gibt. Und zwar ein Cartoon von der Pulitzer-Preisträgerin Antal Nees, der in der Washington Post nicht abgedruckt werden durfte. der Cartoon, vielleicht kennen Sie den auch oder die Hörerinnen und Hörer, der zeigt unter anderem Washington Post-Eigentümer Jeff Bezos, wie er vor Donald Trump niederkniet. Und den haben wir da auch in dem USA-Raum.
Wie kommt denn Reporter ohne Grenzen an das Material? Wie prüfen und bestücken Sie diese Bibliothek?
Wir entscheiden erstmal selbst, welche Inhalte wir in die Library stellen, aber immer in Absprache mit den Medien bzw. Journalistinnen, die dort gefeatured werden. Wir achten auch darauf, dass wir die Journalistinnen und Journalisten natürlich nicht in Gefahr bringen. Viele von ihnen sind schon im Exil, weil sie gar nicht mehr fähig sind, in ihren Heimatländern zu arbeiten.
Ja, oder auch im Gefängnis.
Oder auch im Gefängnis oder auch ermordet, wie es in Mexiko der Fall ist. Wir haben auch einen Raum zu Mexiko, wo wir einen Artikel haben von einem Journalisten, der 2017 ermordet wurde. Und wir haben jetzt auch den Russland-Raum gerade neu aktualisiert mit mehr als 20 Artikeln von verschiedenen Exilmedien. Und die wurden beispielsweise mit der Unterstützung des Russian Independent Media Archive ausgewählt. Und dieses Archive, das will russischen unabhängigen Journalismus bewahren und die haben daran mitgearbeitet. Und von den Inhalten her achten wir darauf, dass die Texte natürlich so die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage auch abbilden in den Ländern.
Ja, weil das habe ich mich gefragt, wenn wir in andere Länder schauen, jetzt zum Beispiel Iran, Russland, Belarus, wo es massive Internetzensur und Strafen gibt, wie sich da in der derzeitigen Situation überhaupt neue Texte sichern und dann eben auch einstellen lassen.
Ja, da nutzen wir tatsächlich unsere Kontakte zu Exilmedien beispielsweise. Also auch jetzt im Belarus-Raum haben wir 6 neue Artikel von Journalistinnen veröffentlicht, die im Exil sind. Darunter sind zum Beispiel mehrere Investigativrecherchen des Büro Media-Netzwerks, die über Korruption schreiben. Außerdem gibt es da jetzt auch ein ausführliches Interview der Journalistin Marina Solatava mit Maria Kalesnikava. Kalesnikava war eine der führenden politischen Figuren der Opposition während der Massenproteste im Jahr 2020. Beide wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, sind jetzt aber wieder frei. Und genau, diese Artikel haben wir da drin und das passiert aber mit Absprache der Journalistin natürlich.
In dieser virtuellen Bibliothek ist ja jeder Raum auch speziell designt. Wie haben Sie zum Beispiel jetzt den neuen amerikanischen Raum gestalten lassen?
Ja, genau. Jeder Raum hat ein interessantes Design, was auch so eine gewisse Symbolik hat. Und im USA-Raum steht eine Freiheitsstatue, die weint und die in ihren Tränen sozusagen versinkt. Und um sie herum sind mehrere Etagen langer Bücherregale und oben ist eine große Kuppel aus Glas. Es ist auch ein sehr imposanter Raum. Und die Library an sich ist schon wirklich auch sehr beeindruckend. Die ist auf einer großen Insel, sie ist umringt von einem Garten und ist ein großer Kuppelbau mit langen Hallen und Fluren. Also es ist auch einfach schön, dieses Gebäude zu erkunden und die verschiedenen Räume da zu betreten.
Seit der Eröffnung vor 6 Jahren wurde die Bibliothek über 1 Million Mal besucht. NutzerInnen brauchen also nur einen Internetzugang zu diesem Computerspiel Minecraft. Aber wer sind die Nutzerinnen und Nutzer? Was wissen Sie darüber? Vermutlich ja keine klassischen Gamer. Das ist doch eher ein Tool für Journalisten und eine journalistisch interessierte Öffentlichkeit.
Das würde ich so nicht sagen. Also es ist eine junge Zielgruppe. Mhm. Also Minecraft wird von so Mitte 20-Jährigen, würde ich sagen, ist so die Zielgruppe gespürt, aber auch noch jünger. Und die Menschen, die die Library besuchen, kommen aus ganz vielen verschiedenen Ländern. So wählen wir die Räume auch so ein bisschen aus. Also wir achten auch darauf, dass das Länder sind, wo auch Minecraft gespielt wird aktiv. Ne? Also da ist die USA beispielsweise ganz vorne mit dabei. Also in den USA wird Minecraft ganz viel gespielt, aber auch in Brasilien, Russland und Mexiko, Deutschland natürlich auch.
Aber es ist ja gar nicht überall frei zugänglich.
Die Bibliothek ist tatsächlich in Minecraft integriert und Regierungen können sie nicht sperren, ohne Minecraft komplett zu verbieten. Das ist das Schwierige. Und selbst in Ländern, in denen Minecraft verboten ist, also zum Beispiel in Russland ist Minecraft jetzt seit der vollen Invasion in die Ukraine verboten, können die Spielerinnen und Spieler über ein VPN, also so über ein virtuelles privates Netzwerk in die Bibliothek gelangen. Und was eine Zensur auch tatsächlich noch sehr schwierig macht, ist, man kann die Uncensored Library auch als Map herunterladen, sodass man die Bibliothek dann lokal sozusagen installieren und offline besuchen kann. Und dadurch ist das Projekt nicht auf einen offiziellen einzelnen Server beschränkt. Und das wurde auch schon über 300.000 Mal getan. Und man kann dann die Library auch über einen USB-Stick zum Beispiel weitergeben und so die Inhalte dann auch weiter verbreiten.
In welchen Sprachen ist das Angebot?
Das ist in den Originalsprachen der Länder und dann immer noch mal auf Englisch.
Wer hat das Ganze eigentlich gebaut und ist das auf Initiative von Reporter ohne Grenzen geschehen?
Ja, das haben wir zusammen mit Blockworks ins Leben gerufen. Blockworks ist ein Designstudio und die sind darauf spezialisiert, Welten in Minecraft zu bauen. Und die haben tatsächlich 3 Monate auch an der Bibliothek gebaut. 24 Mitarbeitende von Blockworks haben daran gebaut, aus 16 verschiedenen Ländern, glaube ich, war es. Und dann haben wir das noch mit einer Designagentur, einer Kreativagentur, die auch an der Idee mitgearbeitet hat, umgesetzt.
Zum Welttag gegen Internetzensur erweitert die Uncensored Library ihr Angebot um einen Raum für die USA. Marin Pfalzgraf von Reporter ohne Grenzen hat uns reinschauen lassen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Die Deutsche Nationalbibliothek Leipzig archiviert seit 1913 sämtliche Publikationen in deutscher Sprache. Das umfasst alle Werke in Schrift und Ton, die in Deutschland und weltweit über Deutschland veröffentlicht werden. Doch ihre Archive, die platzen aus allen Nähten. Trotzdem wird die Bibliothek künftig keinen weiteren Neubau bekommen. Der wurde seit 2018 geplant, was bereits rund 7 Millionen Euro gekostet hat. Am Nachmittag wurde bekannt, dass Kulturstaatsminister Wolfram Weimer dem neuen Magazinturm jetzt eine Absage erteilt hat. Als Bibliotheksforscher verfolgt Nikolaus Bernau dieses Projekt seit langem. Ist das eine überraschende Ankündigung?
Also Überraschung wäre jetzt die vorsichtigste Formulierung, die mir so etwa einfällt. Einfach deswegen, weil dieser Depotbau wirklich von der gesamten mir bekannten Bibliothekswelt als absolut unabdingbar angesehen wird, als unbedingt notwendig. Einfach deswegen, weil die Nationalbibliothek eben erstens einen gesetzlichen Auftrag hat. Das heißt, sie hat gar nicht die Wahl, ob sie Objekte annehmen kann oder nicht. Sie muss alle gedruckten Materialien und übrigens auch alle digitalen Materialien, die in Deutschland hergestellt werden, muss sie irgendwie archivieren. Und dazu braucht sie eben irgendwann mal auch Platz. Das ist eine ganz einfache Sache. Sie kriegt von jeder Publikation immer 2 Exemplare ausgeliefert. Eine für das Haus in Leipzig und eine für das Haus in Frankfurt am Main. Das gilt aber auch für Schallplatten, für Webseiten, für CDs etc. Aber eben vor allem auch für physische Materialien. Und damit dient sie einerseits selbstverständlich als eine Art Speicher des Wissens, das in Deutschland und in deutscher Sprache eben ja seit mehr als 100 Jahren entstanden ist. Und das andere ist, sie hat einen ganz praktischen Zweck, nämlich die Sicherung der Urheberrechte, die eben immer über diese Exemplare stattfindet. Und dementsprechend wächst sie ununterbrochen, braucht die Lagerflächen und also die Absage dieses Depotbaus ist kaum anders als ein Skandal zu bezeichnen.
Womit begründet Wolfram Weimer denn jetzt diesen Baustopp und Planungsstopp?
Ja, die Begründung ist sehr knapp, um es auch ganz vorsichtig zu sagen. Nämlich einerseits soll sich die Bibliothek nach seiner Auffassung künftig auf digitale Belegexemplare konzentrieren. Das heißt, selbst wenn es ein Buch gedruckt gibt, soll sie es nur digital übernehmen. Und dann würden ja Bücher so und so seiner Auffassung nach völlig unwichtig werden in Zukunft. Deswegen brauche man diesen Neubau auch gar nicht, weil er einfach, weil man eben die Lagerflächen gar nicht mehr braucht, weil man die Bücher angeblich ja gar nicht mehr haben wird. Damit würden dann auf Verwaltungskosten gespart und letztlich der Bund habe schlichtweg das Geld für den Neubau nicht und entsprechend würde man ihn nicht realisieren.
Was sagen die Verantwortlichen der Nationalbibliothek dazu?
Ja, also das, was vor allem auch heute in der Leipziger Volkszeitung schon zu lesen war, ist ganz deutlich, die sind schlichtweg entsetzt, weil sie brauchen diese Flächen ganz dringend und sie haben ja, wie gesagt, nicht die Wahl. Also sie können nicht sagen, wir nehmen die Bücher oder wir nehmen sie nicht. Und sie müssen jetzt schon Bestände an den Zweitstandort eben nach Frankfurt am Main auslagern, was direkt gesetzeswidrig ist eigentlich, weil das Nationalbibliotheksgesetz sieht eben 2 vollgültige Standorte vor und nicht, dass der eine Standort in Leipzig oder der in Frankfurt am Main, wie man will, dass der mal Bestände an dem jeweils an den anderen auslagert. Und sie kriegen halt jeden Tag etwa 13.500 Objekte rein. Davon sind rein physische Objekte etwa 3.300 und digitale 9.800. Aber diese 3.300, die kommen jeden Tag rein. Das heißt 90.000 Bücher pro Monat. Also das muss man sich einfach mal von der Masse her vorstellen. Und insofern, die Nationalbibliothek braucht das ganz dringend.
Wolfram Weimer argumentiert, die Nationalbibliothek solle sich auf die digitale Sammlung konzentrieren. Ist das nicht irgendwie auch berechtigt?
Nur sehr bedingt. Also erstmal auch übrigens digitale Dokumentationen oder Medien brauchen schlichtweg Platz. Sie brauchen sehr viel Energie. Sie kosten übrigens auch ziemlich viel Geld, weil sie müssen nämlich gepflegt werden und müssen immer in neue Systeme überführt werden. Und zweitens, sie müssen auch katalogisiert werden, genau wie Bücher auch. Ansonsten können sie ja gar nicht verwendet werden. Das zweite ganz Zentrale ist, der Druckmarkt ist ja keineswegs ausgestorben. Und der wird auch mit ziemlicher Sicherheit, darüber ist sich die Forschung weitgehend einig, überhaupt nicht aussterben in mittlerer Frist. Und die Nationalbibliothek muss ja weitersammeln. Wie gesagt, sie muss weitersammeln. Und der jetzige Neubau ist ja auch nur geplant für 35 Jahre. Innerhalb von 35 Jahren wird das Buch oder wird das gedruckte Material mit Sicherheit nicht aussterben. Also insofern, auch in der Beziehung ist diese Entscheidung von Wolfram Weimer sehr kurzfristig, sehr kurzsichtig.
Muss der Kulturstaatsminister jetzt also schon wieder mit neuen Protesten rechnen?
Da können wir mal ganz, ganz sicher sein. Und zwar wirklich aus der gesamten Verlagswelt, aus der gesamten Kulturwelt, die in irgendeiner Form was mit Urheberrechten zu tun hat. Wie gesagt, diese Bibliothek dient der Sicherung von Urheberrechten, auch von Musikern zum Beispiel. Also auch Popmusiker oder Rockmusiker, Schriftsteller, selbstverständlich Journalisten, Museen, Archive etc. Die haben alle diese Bibliothek als Ankerpunkt. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Sie ist eben kein schöner Selbstzweck. Das ist auch nicht nur hübsch, damit man da ein paar Bücher angucken kann. Das ist das eine. Das zweite ist, die Deutsche Nationalbibliothek ist ein Teil eines Verbundes mit der Berliner Staatsbibliothek und der Münchner Staatsbibliothek. Soll das auch sein? Das steht im Gesetz so drin. Das heißt, auch diese beiden riesigen Bibliotheken sind angewiesen auf die Nationalbibliothek als Referenzbibliothek. Und dann kommt dazu, wenn sich Weimar wirklich durchsetzen sollte, dann sind ja eigentlich sämtliche physischen Bibliotheken in Deutschland auf Abruf gestellt. Warum, fragt man sich dann unwillkürlich, soll dann überhaupt die Staatsbibliothek in Berlin noch saniert werden für 1,3 Milliarden Euro? Oder warum soll irgendeine Hochschulbibliothek neu gebaut werden, wenn die angeblich so unwichtig sind? Und tatsächlich muss man einfach sagen, physische Bibliotheken sind bis heute ganz, ganz relevant und die Deutsche Nationalbibliothek muss sie eben auch, wie gesagt, sammeln.
Klingt alles sehr einleuchtend, aber wird sich Weimar vielleicht trotzdem durchsetzen können?
Wenn ich ehrlich sein soll, natürlich, ich hoffe das nicht und ich glaube auch nicht, dass es in der Bibliothekswelt irgendjemanden gibt, der das wirklich hofft. Aber andererseits, er steht ja unter wahnsinnigem Druck nach den Skandalen um die Berlinale und um die Buchhandlungen. Er muss jetzt irgendwie mal zeigen, dass er auch was durchsetzen kann. Aber erstmal muss man sagen, ist dieser Vorschlag schlichtweg gesetzeswidrig, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zumindest, weil solange es das Nationalbibliotheksgesetz gibt, ist der Bund verpflichtet, die Räume zu schaffen, damit die Sammlungen dort aufbewahrt werden können. Das heißt, er muss diese Depots schlichtweg bauen. Und dann das Zweite ist, das Gesetz ist zwar nicht formal abhängig vom Bundesrat, aber faktisch schon. Also er muss politisch in irgendeiner Form bei den Bundesländern um Zustimmung werben. Und warum um Gottes Willen sollten die Bundesländer zustimmen, da dass eine Bibliothek abgeschafft wird, die ihnen ganz viele Kosten abnimmt, nämlich die ganze Katalogisierung und eben das Aufbewahren der Materialien. Also insofern, es gibt sehr, sehr viele Gründe dagegen, dass Herr Weimer sich hier durchsetzen könnte.
Es dringt aber neuer Ärger aus dem Hause des Kulturstaatsministers. Wolfram Weimer will den geplanten Erweiterungsbau für die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig nicht realisieren. Oder wie die Leipziger Zeitung online titelt, Weimer setzt die Axt an. Nikolaus Bernau, besten Dank.
Eine Freude.
Der Pritzker-Preis ist die weltweit wichtigste Auszeichnung für Architektur, wird deshalb auch gern Nobelpreis der Architektur genannt. In diesem Jahr hat sich die Bekanntgabe allerdings des neuen Preisträgers laut New York Times verzögert, weil Tom Pritzker, der Sohn der Preisgründer, Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte. Das geht aus den Epstein-Files hervor. Doch heute wurde nun bekannt, dass der chilenische Architekt Smiljan Radic Klein den mit 100.000 US-Dollar dotierten Pritzker-Preis 2026 bekommt. Das wollen wir einordnen mit dem Architekturkritiker Gunnar Klack. Guten Abend.
Guten Abend.
Welcher Entwurf des 60-jährigen Radic Klack ist denn so herausragend oder auch sein Lebenswerk? Was ist daran so herausragend, dass es den Preis rechtfertigt?
Also Auf den ersten Blick könnte das wirklich verwundern, weil er hat jetzt wirklich relativ wenig gebaut. Und in der Geschichte des Pritzker-Preises kommt es ab und zu schon mal vor, dass Architekten ausgezeichnet werden, deren Lebenswerk gar nicht so groß ist. Nun ist das bei dem Smiljan Radic-Clark jetzt auch nicht so wahnsinnig bedeutend. Also der hat zum Beispiel im Garten der Serpentine Gallery in London einen kleinen Pavillon gebaut 2014 und ein paar Privatvillen, ein Weingut. Das ist wirklich eigentlich überraschend, dass so jemand diesen Preis bekommt.
Aber der Pavillon in der Serpentine Gallery, der ist doch schon ikonisch, oder?
Es ist auf jeden Fall ein bemerkenswerter Bau, aber wirklich eine Grenze zwischen Architektur und Skulptur. Das ist so ein Architekt, der macht eigentlich begehbare Plastiken, die für den allgemeinen Bürger eigentlich gar keinen großen Sinn haben. Und da frage ich mich ein bisschen, wo ist der Sinn für die Allgemeinheit bei der Architektur, die dieser Mann entworfen hat? Es gab viele Architekten, die ausgezeichnet wurden, die vielleicht nicht bekannt waren, aber doch irgendwie Gebäude für die Allgemeinheit gebaut haben oder sich im Wohnungswesen verdient gemacht haben. Das kann man über Smiljan Radic-Clark gar nicht sagen. Das ist jemand, der baut irgendwie für die Kunst, für ein paar ausgewählte Eliten.
Mhm. Führen Sie uns trotzdem noch was vor Augen? Wie müssen wir uns das vorstellen, was er macht?
Die Gebäude, die er macht, sind wirklich ungewöhnlich. Also er verwendet ungewöhnliche Materialien und manchmal sehen die einfach aus wie irgendwie ein Blob oder ein Stein oder ein Baum. Das sind Gebäude ohne rechte Winkel mit Kunststoffen. Zum Beispiel ist dieser Pavillon in London aus Glasfaserkunststoff. Auch überhaupt nicht nachhaltig, aber dafür sehr schön leicht. Dann hat er ein paar aufblasbare Strukturen gebaut mit Kunststoff. Also viel, was so leichte Materialien sind, dafür ist er eigentlich bekannt.
Sie haben es gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass jemand den Pritzker-Preis bekommt, den die wenigsten auf dem Schirm hatten. Wie ist denn das zu bewerten?
Also mit dem Pritzker-Preis ist es so, dass im Wesentlichen der Preis selbst sein Renommee und seinen Ruhm überhaupt dadurch hat, dass man ganz berühmte Architekten ausgezeichnet hat, die größten. Und dann fällt das umso mehr auf, wenn da jemand bei ist, der irgendwie unbekannt ist. Und das wird dann gerne dazu benutzt, das Augenmerk auf ein bedeutendes, aber unbekanntes Werk zu richten, wie zum Beispiel von dem australischen Architekten Glenn Murcutt oder dem afrikanischen Architekten Francis Kéré. Das waren Architekten, die der Öffentlichkeit wenig bekannt waren bis zu dem Zeitpunkt, aber deren fantastisches Werk dadurch sehr bekannt wurde. Also weil der Pritzker-Preis normalerweise nur so große Namen auszeichnet, fällt es dann immer umso mehr auf, wenn es jemand Unbekanntes ist. Und im Normalfall stellt man dann fest, dass die eben die unbekannteren Namen auch besondere Verdienste haben, die auszeichnenswert sind. Das ist in diesem Fall aber eigentlich gar nicht der Fall.
Ja, also 100.000 US-Dollar ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, ist auch nicht ein Preisgeld wie der Nobelpreis. Da könnte man ja aber auch sagen, das ist doch dann gut, dass das jemand bekommt, der nicht so weltberühmt ist.
Wenn man sich diese Frage stellt, muss man sich ja wirklich fragen, warum vergeben wir überhaupt diesen Preis? Architekten arbeiten in großen Teams und die Idee, dass es ein Genie gibt, einen Schöpfer, einen Künstler, das ist eigentlich so ein Bild von gestern. Und man möchte das gerne so an den Nobelpreis anlehnen und hat da auch so die Wahrnehmung, dass das so ist. Aber selbst der Nobelpreis stößt an seine Grenzen, weil man immer wieder feststellt, es bedarf ganz vieler Leute, um Entdeckungen zu machen. Und gerade in so einem Fall wie jetzt, wo auf einmal auch das System, das diesen Preis vergibt, genauer angeschaut wird, muss man sich fragen, warum werden hier einzelne Leute ausgezeichnet und wofür machen wir das überhaupt?
Das System, Sie spielen damit auf die Enthüllungen in den Epstein-Files an. Der Name Pritzker taucht da eben auf. Ist der Preis dadurch beschädigt?
Das kann sein. Also noch ist ja nicht klar, was jetzt Tom Pritzker selbst gemacht hat. Aber mit dem System meine ich eher, dass dort eine reiche Familie, die Pritzker-Familie, auf die Idee gekommen ist, einfach mal Architekten auszuzeichnen 1979. Es gibt überhaupt gar keine wirkliche Legitimierung dafür. Das ist so ein bisschen aus der Lust geboren. Und das ist ja auch gar keine schlechte Idee. Aber in dem Moment, wo das so eine Bedeutung bekommt, wo Leute auf einmal anfangen, den Pritzker-Preis für einen wichtigen Preis wahrzunehmen, da muss man ja natürlich auch schon genauer hinschauen, wer vergibt diesen Preis, woher bekommt er seine Legitimation, wo kommt das Preisgeld her, wer besitzt die Jury. Und das hat beim Pritzker-Preis bis jetzt jeder ignoriert.
Der Architekturkritiker Gunnar Klack über den Pritzker-Preis und seinen neuen Preisträger, den chilenischen Architekten Smiljan Radic-Clark. Vielen Dank.
Dankeschön und schönen Abend noch.
Jetzt gehen wir ins Theater. Wenn sich Soldaten mit Worten oder Taten gegen einen Befehl auflehnen, dann gilt das als Gehorsamsverweigerung und ist eine Straftat. Beim zivilen Ungehorsam, da sieht das anders aus. Zwar handelt es sich auch um Widerstand gegen offizielle Anordnungen, aber weil man sich moralisch im Recht fühlt, wird der Protest als eine Art friedliches Bürgerrecht verstanden. Und damit sind wir direkt bei der Uraufführung eines dokumentarischen Theaterstücks heute Abend in Aachen. Die Ungehorsamen von Marcel Raabe und Manuel Walz, beide sind politische Journalisten, auch im Deutschlandfunk zu hören. Diesmal haben sie viele Interviews mit ungehorsamen Menschen geführt. Stefan Keim kommt für Fazit aus der Premiere. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Um was für Formen von Ungehorsam geht's denn?
Ach, um sehr verschiedene. Das Ganze beginnt schon im Foyer der kleinen Spielstätte des Theaters Aachen des Mörgens. Und da werden wir begrüßt, als ob wir ein Dorf besuchen wollen, ein Baumdorf im Hambacher Forst. Das ist ja direkt nebenan von Aachen. Das ist dieser jahrtausendealte Wald, der wegen der Braunkohle gerodet wurde zu einem großen Teil und wo sich im letzten Rest seit 2012 dann Klimaschützerinnen und Schützer verschanzt haben und immer wieder neue Baumdörfer gegründet haben. Und dann werden wir in das Theater hineingeleitet und dort ist dann so ein bisschen so ein Camp aufgebaut mit Europaletten und wir machen verschiedene Workshops, zum Beispiel blockieren, setzen uns aber auch mit dem Begriff des Ungehorsams auseinander und dann wechseln sie die Rollen. Dann kommen auch immer wieder überraschend verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler und sind dann eine Seenotretterin bis hin zum Chef der oder ehemaligen, aber noch sehr präsenten Chefs der Gewerkschaft, der Lokführer Klaus Weselski, aber auch ein Bauernvertreter zum Beispiel. Also ein ganzes, ein Riesenfeld von unterschiedlichen Formen des Protests und des Ungehorsams.
Und sehr nah an unserer Zeit. Ist das jetzt eine Feier des politischen Ungehorsams oder gibt es auch Vorbehalte, Gegenargumente?
Es gibt sehr, sehr viele Argumente und ich glaube, die beiden Autoren Manuel Walz und Marcel Raabe als Journalisten haben erstmal versucht, möglichst unparteiisch zu sein und das ist ja alles auf realen Interviews, also Dokumentartheater basierend und sie haben, glaube ich, schon versucht, jedem ihrer Interviewpartnerinnen und Partner gerecht zu werden. Bei der kollektiven Arbeit mit dem sechsköpfigen Ensemble des Theaters Aachen ist da, glaube ich, ein bisschen was passiert, denn die sind eher aktivistisch unterwegs und man merkt schon, dass dort etwas größere Sympathie liegen, was Tonfälle angeht, was ein bisschen Ironisierung angeht. Und wenn mal andere Argumente gegen Proteste zu hören sind, dann klingt das zum Beispiel so.
Also nicht nur argumentiert, sondern auch gesungen. Ja,
es gibt eine Band in diesem Camp im Hambacher Forst, in dem wir da sind. Und diese Band, da steht Band dir deine Meinung. Und das ist ja eine Anspielung auf eine berühmte deutsche Boulevardzeitung. Und die Zitate, die dort so quasi als öffentliche Meinung dann gesungen werden und oft mit Schlagzeug und mit Gitarren begleitet werden, das sind Zitate aus der Bildzeitung. Und das ist natürlich auch ein Mittel der Ironisierung.
Und was ist noch auf der Bühne los? Also kommen noch andere theatrale Mittel zum Einsatz?
Wenige und das finde ich in dem Fall richtig gut. Also es gibt auch keine Videos von den Menschen, mit denen Interviews gemacht worden ist, sondern es ist wirklich das Prinzip, dass die Profischauspielerinnen und Schauspieler diese Menschen auf der Bühne vertreten. Und das funktioniert auch deswegen so gut, weil wir wirklich eng dabei sitzen. Es sitzt niemand mehr als 3 Reihen entfernt von der Spielfläche auf 3 Seiten drumherum und es ist super, dass es eben in diesem kleinen Spielort stattfindet, weil hier wirklich die Argumente hin und her fliegen, weil es auch interaktiv ist, weil wir auch gefragt werden, wo wart ihr denn mal ungehorsam und am Schluss müssen wir oder dürfen wir aufstehen und dürfen uns dann zu verschiedenen Thesen in verschiedene Ecken stellen, um auch körperlich zu zeigen, welche wir vertreten, werden dann aber auch gefragt, warum wir da stehen und das fand ich das Herausragende an diesem Abend. Nicht nur, dass er wirklich präzise geschrieben geschrieben und hervorragend gespielt ist, sondern dass man wirklich miteinander ins Gespräch kommt, dass man sich andere Argumente anhört. Und es klingt immer so ein bisschen blöd für mich, dieses Wort, aber hier ist wirklich große, große Wertschätzung, ein sehr respektvoller und demokratischer Theaterabend.
Was ist am Ende die Botschaft?
Dass man sich gegenseitig zuhören sollte. Die Botschaft geht schon ein bisschen in Richtung von werdet aktiv, traut euch was. Protest ist ein Mittel der Demokratie. Aber das wird nicht aufgedrängt, sondern ich glaube, wenn man da etwas heftiger widersprechen würde, käme man auch in ein Gespräch. Es wird auch gekocht. Ich finde es fast schade, dass ich jetzt hier ins Studio eilen musste, denn es gibt danach direkt auch noch eine Suppe, eine vegane Suppe natürlich, und man kann sich dann noch richtig weiter unterhalten. Und ich finde, sowas ist ein Theater, das wir heute brauchen. Wo Menschen wirklich in Kontakt kommen.
Stefan Keim über Die Ungehorsamen, ein neues Dokumentarstück am Theater Aachen. Kleine Aufführung, großer Erfolg. Schönen Restabend.
Danke.
Siri Höstwedt und der vor 2 Jahren verstorbene Paul Auster, die galten als das Schriftsteller-Traumpaar New Yorks. Sie hatten eine äußerst enge Beziehung, schauten zusammen Filme, diskutierten bis spät in die Nacht über Philosophie. Das erzählte Siri Höstwedt in ihrem neuen Buch Ghost Stories, das erscheint an diesem Freitag. Und darin beschreibt sie ihre Trauer um Paul Auster und erinnert sich an die 43 Jahre währende Liebesgeschichte der beiden. Tobias Wenzel hat das Erinnerungsbuch gelesen und Siri Höstwedt zu Hause in New York besucht.
Come on in.
Siri Höstwedt bittet herein in ihr Haus in Brooklyn. Kurz darauf sitzt sie in jenem Sessel, in dem Paul Auster gerne die Zeitung gelesen hat.
Basically everything or most things remind me of Paul.
Die meisten Dinge hier erinnern mich an Paul. Allein die Tatsache, dass wir, Paul und ich, diese Treppe da hoch und runter gegangen sind und hier so lange gewohnt haben, bedeutet, dass all das in der Erinnerung verankert ist.
Ihr Haus sei deshalb eine Architektur der Erinnerung, schreibt sie in ihrem Buch Ghost Stories. Im Sterben hat Auster ihr gesagt, er wolle als Geist wiederkehren, um nachzusehen, wie es ihr gehe. Wie geht es ihr nun, fast 2 Jahre nach seinem Tod?
Well, a whole world has vanished.
Eine ganze Welt ist verschwunden. Das ist nicht besser geworden. Ich vermisse ihn jeden Tag.
It's not better. You know, I miss him every day.
Nach Austers Tod hatte sie regelmäßig eine olfaktorische Halluzination. Sie meinte, den Rauch seiner Zigarillos zu riechen. Im Buch spricht sie vom Duft des Trostes.
It wasn't that long ago, maybe a week. I was lying in bed.
Vor rund einer Woche ist mir beim Nachdenken im Bett klar geworden, die Halluzination ist weg. Ich vermisse sie. Wenn ich die Götter um Hilfe bitten könnte, gebt mir einfach für den Rest meines Lebens den Geruch von Zigarillos, dann würde ich das tun.
Dieses Buch sei keine Entscheidung gewesen, erzählt sie, sondern eine Notwendigkeit. Schreiben, um der Trauer eine Form zu geben, um sich zu erinnern, zu analysieren und den eigenen Ausnahmezustand zu dokumentieren.
Ich setze mich, um das Wort morgen für eine To-Do-Liste zu schreiben. Als ich hinschaue, sehe ich, dass ich gestern geschrieben habe.
I mean, that's pretty funny.
Das war schon ziemlich lustig. Das ist in den ersten Wochen nach Pauls Tod passiert. Ich war damals so durcheinander, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben mit Socken in ein Wannenbad gestiegen bin. Trauer ist eben ein seltsamer Zustand.
And it shows you, grief is a strange state.
Mal rührt dieses Buch zu Tränen, mal lässt es uns auflachen, etwa wenn Höstwedt sich an eine Schwäche ihres Mannes erinnert.
He could be kind of tactless.
Paul konnte taktlos sein. Er hat meine Outfits niedergemacht, die ich ihm stolz vorgeführt habe. Ein zweiteiliges Kleid von mir hat er den Duschvorhang genannt. Darauf ich, wie kannst du nur so etwas sagen? Und er, aber ich mag den Duschvorhang.
I'd say, how could you say that? And he would say, oh, but I like the shower curtain.
Es tut Ghost Stories, diesem tief bewegenden Buch, gut, dass Höstwedt die Konflikte der beiden nicht verschweigt, die etwa wegen seiner Sturheit und ihrer Überempfindlichkeit entstanden. Nie jedoch hätten sie sich gelangweilt. 1981 lernten sie sich bei einer Lesung kennen.
I saw him. 60 seconds later, I was just completely infatuated with this person.
Ich habe ihn gesehen. Und 60 Sekunden später war ich schon total verliebt in diesen Menschen.
Liebesbriefe von ihr an ihn sind ebenso im Buch abgedruckt wie Briefe, die Auster sterbenskrank seinem Enkel Miles, einem Säugling, für später geschrieben hat. So kommt man als Leser dieser Familie sehr nah, ohne sich als Voyeur zu fühlen. Denn das alles, von Liebe bis Tod, ist so existenziell menschlich, dass wir Leser uns darin erkennen. Auch wenn eine derart lange, innige Beziehung wie die von Hustvedt und Auster die Ausnahme sein dürfte. Wäre da überhaupt eine neue Liebe denkbar?
Actually, at this moment I have to say no. You know, the problem.
Zurzeit muss ich antworten, nein. Das Problem mit der Trauer ist, man geht zu niemandem nach Hause. Aber dieser Niemand hat einen Namen. Der Mensch, nach dem man sich sehnt, ist dieser tote Mensch. Das ist bei mir immer noch so. Auch wenn ich den Körperkontakt und die Intimität, die wir während unserer Ehe hatten und die uns beiden sehr wichtig waren, schrecklich vermisse.
Nun, erzählt Siri Hustvedt noch, empfinde sie Austers Nähe, wenn sie seine Lammfell-Lederjacke anziehe.
I do not wear it as my own.
Ich trage sie nicht als meine eigene. Paul hat diese Jacke so viele Jahre getragen, dass ich jedes Mal, wenn ich sie anziehe, das Gefühl habe, ihn selbst zu tragen.
It's as if I'm, you know, wearing him.
Eine schöne, intensive Begegnung von Tobias Wenzel mit Siri Hustvedt. Ghost Stories, ein Buch der Erinnerung, erscheint an diesem Freitag im Rowohlt Verlag. Und Siri Hustvedt kommt jetzt im März zu einer Lesereise nach Deutschland mit Stationen in Köln, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Potsdam und München. Heute machte eine überraschende Meldung aus dem französischen Verlagswesen die Runde. Der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal will seinen angestammten Verlag Gallimard verlassen und zur Konkurrenz wechseln, zum Verlag Grasset. Das ist deswegen so überraschend, weil sich Gallimard intensiv für die Freilassung des 81-jährigen Autors eingesetzt hatte. Sansal war im Herbst 2024 in Algerien inhaftiert worden und kam erst nach einem Jahr durch Vermittlung des deutschen Bundespräsidenten Steinmeier frei. Unser Kollege Dirk Furich beobachtet das Literatur- und Verlagsleben in Frankreich. Was wissen Sie über diesen spektakulären Wechsel? Waren Sie auch überrascht?
Ja, ich war in der Tat sehr überrascht und ich glaube, ein Großteil der literarischen Szene in Frankreich auch. Also es mag vorher schon so ein bisschen Gerüchte gegeben haben, aber Boualem Sansal war seit 27 Jahren beim Verlag Gallimard und Gallimard ist der renommierteste Verlag in Frankreich. Und dieser Verlag hat den Autor immer unterstützt, auch ganz in seinen Anfängen. Der Schwur der Barbaren 1999 war ja sein erster größerer Erfolg. Aber er war seither nicht immer so ein Auflagenstar. Also es war jetzt nicht so ein ganz, ganz großer, wichtiger Autor. Also ein wichtiger Autor schon, aber er hat jetzt nicht so viel eingebracht. Ein Dutzend Romane, zahlreiche essayistische Texte sind da erschienen. Und Antoine Gallimard, der Verleger, und Boualem Sansal waren auch persönlich befreundet und Gallimard auch offensichtlich sehr großzügig. Sansal, der ja in Algerien wohnte, bis er jetzt übergesiedelt ist nach seiner Haft und oft nach Paris kam, der durfte immer in der geräumigen Stadtwohnung des Verlegers wohnen. Das hat der Autor mir auch selber mal erzählt und ja, wie üppig es dazu ging. Also die waren wirklich befreundet, deswegen ist es jetzt erstaunlich, dass es zu diesem Bruch gekommen ist.
Ja, und Gallimard hat Sansal ja eben auch während seiner Haft unterstützt und sich für seine Freilassung eingesetzt.
Ja, das ist ja das Wesentliche gewesen, nachdem Sansal in Algerien am Flughafen verhaftet worden war, hat Gallimard ja gleich große Proteste ins Leben gerufen. Es gab zahlreiche Veranstaltungen in Paris. Er hat ihm einen Anwalt organisiert, der wiederum jetzt nicht so viel ausrichten konnte, muss man sagen. Und vermutlich hat Gallimard auch einiges dazu getan, dass Boualem Sansal jetzt in die Académie Française aufgenommen wurde, gerade jetzt vor wenigen Wochen. Also das ist ja die höchste Ehre, die einem Autor in Frankreich angedeihen kann. So, und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Antoine Gallimard sich jetzt in ersten Stellungnahmen als sehr traurig und als sehr verletzt bezeichnet hat. Und vor allem hat er auch bedauert, dass es kein Gespräch über die Gründe des Weggangs gegeben habe. Also da muss wirklich was am Schluss ein bisschen explodiert sein.
Ja, das wissen wir noch nicht genau, was der Grund war. Vielleicht kann der andere Verlag mehr zahlen. Grasset ist ja einer der großen, wenn wir von anspruchsvoller Literatur sprechen.
Ja, das stimmt. Also Grasset hat auch eine große Tradition, ist neben Gallimard Prima, einer der wichtigsten Verlage Frankreichs. Wichtige Autoren sind da drin, die wir auch zum Teil kennen, Virginie Despentes, Frédéric Becbédé, Olivier Gaze, nur um mal auf mal ein paar Gegenwartsautoren hier hinzuweisen. Also es ist erstmal ja nichts Ehrenrühriges daran, dahin zu wechseln. Im Gegenteil, das wäre so, wie wenn jemand von Surkamp zu Rowohlt wechselt oder so. Mhm. Aber es ist doch ein bisschen anders, denn Grasset gehört zu einem großen Konzern, der in den letzten Jahren viele andere Verlage aufgekauft hat. Hachette heißt das, Hachette Livre. Und so ein Konzern bietet natürlich mitunter bessere Konditionen in vielerlei Hinsicht.
Also ein Wechsel vom Privatverlag zum Konzernverlag?
Ja, so kann man es im Prinzip sagen. Gallimard ist jetzt auch nicht mehr so ein kleiner Einzelverlag, sondern zusammen mit Flammarion, bei dem etwa Michel Houellebecq verlegt wird, auch eine kleine Gruppe, aber familiengeführt. Hachette Livre wiederum gehört mittlerweile zum Portfolio des Milliardärs Vincent Bolloré. Und das ist ein Name, der in Frankreich aufhorchen lässt, denn der besitzt zahlreiche Medienunternehmen und ist dafür bekannt, dass er auch mitunter stark Einfluss nimmt. Also der TV-Sender CNews gehört dazu und das Radio Europe 1. Und vor allem der Nachrichtenkanal CNews gilt als stramm rechtsorientiert. Jedenfalls sind bei so einem weit verzweigten Medienunternehmen also auch sogenannte Synergieeffekte ja möglich. Verlag, Medien, da kann man die Produkte, wie das ja dann genannt wird, hin und her schieben. Ob jetzt für Sansal dieses Politische eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht, aber es gibt persönliche Kontakte. Es wird auch übrigens gemunkelt, dass bei der Einfädelung des Wechsels der Ex-Präsident François Sarkozy eine gewisse Rolle gespielt haben könnte. Dadurch wird das so ein bisschen pikant. Der ist jedenfalls mit Bolloré verbandelt und kennt auch Sansal. Also es gibt eine üppig brodelnde Pariser Gerüchteküche zu diesem angekündigten, vermutlichen Wechsel.
Die Rechte für das bisherige Werk dürften ja wohl bei Gallimard bleiben. Was ist denn demnächst von Boualem Sansal zu erwarten? Worüber schreibt er?
Das neue Buch von ihm soll über die Haft in Algerien gehen. Und das könnte natürlich großes Interesse in Frankreich hervorrufen, vielleicht auch bei uns, beim Publikum. Nach der Welle der Empörung letztes Jahr und der Prominenz, die Sansal durch seine Verhaftung und alles drumherum, was dann auch zu seiner Freilassung geführt hat, bekommen hat. Umgekehrt ist für Sansal natürlich die Marktmacht des neuen Verlags auch ein enormer Vorteil und er kann sich vielleicht dadurch auch noch bekannter machen und natürlich auch mehr Geld einnehmen.
Jetzt haben wir viel spekuliert über diesen Verlagswechsel, aber weiß man denn, wann er vollzogen werden soll, beziehungsweise wann sich Sansal und sein neuer Verlag definitiv äußern?
Ja, also deswegen kam heute wahrscheinlich diese Meldung raus, weil morgen wird vermutet, dass das bekannt wird. Denn morgen beginnt eine dreitägige Jubiläumsfeier von Hachette. Der Verlag wurde vor 200 Jahren von dem damals 26-jährigen Louis Hachette in Paris gegründet. Und da wird unter dem Motto Lesen bis zum Wahnsinn gefeiert. Und bei diesem Anlass wird dieser Wechsel wohl definitiv bekannt gegeben. Man will sich also mit Sansal zum Geburtstag auch ein wenig schmücken.
Der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal verlässt den renommierten Verlag Gallimard und wechselt zu Grasset. Dirk Fuhrig hat uns das Ganze eingeordnet, bevor Sansal übrigens nächste Woche nach Deutschland kommt. Auf der Leipziger Buchmesse diskutiert er dann über Algerien, Russland und die Sicherheitslage für Schriftsteller. Und jetzt sammelt Hans von Trotha interessante Fragen aus den gedruckten Feuilletons vom Freitag, die Kulturpresseschau.
Es gibt Tage, an denen stellen die Feuilletons die ganz großen Fragen, von rechts bis links. Warum sind Schauspieler nicht mehr hässlich, fragt die Welt, pünktlich zur Oscarverleihung. Und die Taz, leicht verspätet, zum unter anderem von Fritz Kohler gesponserten CDU-Parteitag, dürfen Linke jetzt noch Fritz trinken? Mittendrin die Süddeutsche, unter dem mit einem Sternchen dezent stubenrein zensierten Still Fucking Great, mit der Frage, das Zeitalter der USA soll dem Ende entgegengehen, wenn die Behauptung mal nicht verfrüht ist, mahnt Philipp Bovermann. Fragen sind natürlich immer leichter gestellt als beantwortet, das ist im Feuilleton nicht anders als im richtigen Leben. Werde ich als Linke jetzt nur noch einwandfreie linke Cola trinken, fragt sich Fridolin Hagen vertiefend in der Taz, bevor er in seiner maximal versöhnlichen Antwort so gut wie alle Luft aus seiner Frage nimmt. Er nicht. Die perfekte Cola wird es sowieso nie geben. Auch die Welt gibt sich versöhnlich. Marie-Louise Goldman macht zwar erst einmal klar, dass für sie die Frage, wie hässlich Schauspieler sein sollen oder andersherum, wie schön sie sein dürfen, erfrischender sei als die nervtötend daueraufgewärmt identitätspolitischen Debatten darüber, ob Darsteller zu weiß, zu schwarz, zu weiblich, zu männlich, zu hetero, zu alt, zu jung, zu cis oder zu gesund seien, stellt dann aber der allseitigen Propagierung sogenannter iPhone-Gesichter die Beobachtung gegenüber: Vielleicht ist es kein Zufall, dass bei der diesjährigen Oscar-Verleihung eine neue Kategorie eingeführt wurde. Erstmals wird ein Oscar für das beste Casting verliehen. Damit werde, so die Weltautorin, einer zunehmend in Vergessenheit geratenen und deshalb umso bedeutenderen Fähigkeit Tribut gezollt, der wahre Schönheit, die immer auch die Hässlichkeit einschließt, von störungsfreier Glätte zu unterscheiden. Und wie versöhnlich ist Philipp Bovermann in seiner USA-Analyse? Geht so. Beziehungsweise kommt drauf an, mit Blick auf wen. Mit den USA schon, mit uns hier eher weniger. Stichwort Berlinale Preisverleihung, auf der ein palästinensischer Filmemacher die deutsche Regierung mitverantwortlich für den, in Anführungszeichen, Genozid in Gaza gemacht hat. In Deutschland gäbe es nun Konservative wie Wolfram Weimer, der offenbar drauf und dran war, die Leiterin Trisha Tuttle rauszuschmeißen, weil sie dem Filmemacher nicht das Mikrofon hatte abdrehen lassen. Und es gibt hauptamtliche Liberalismus-Fanboys wie den Weltherausgeber Ulf Poschardt, der schimpfte, solcher Schrott habe hier nichts verloren. Dann also von den Künstlern bitte nur staatskonforme Bekundungen, sonst gibt's zum gewonnenen Bären eine Abschiebung nach Rafah obendrauf? Stellt Bovermann gleich seine nächste Frage. Zum Zustand des deutschen Liberalismus ist für ihn damit alles gesagt. Echter Liberalismus, fährt er fort, ist verwegen, ist gefährlich. Er führt auch mal ins Dunkel. Und er fragt, kann es sein, dass Amerika gar nicht von seinem Weg abgekommen ist? Vielleicht, meint er, ist das Schlingern Teil des Programms. Vielleicht sei nicht der Liberalismus in den USA bedroht, sondern nur der Linksliberalismus, die hierzulande gern genommene Leitvariante. Und er zitiert den Film One Battle After Another. Da sagt ein Karatelehrer, Freiheit sei, keine Angst zu haben. Just like Tom fucking Cruise. Vielleicht ist gerade einfach auch alles ein bisschen zu schnell für uns. Die Zeit, meint Marc Baumann in der Süddeutschen, wirke hyperbeschleunigt. So als hätte jemand, Trump, das Weltgeschehen auf 2,5-fach beschleunigt. So wie es üblich geworden ist, Podcasts und Hörbücher mit erhöhter Geschwindigkeit zu hören. Sogenanntes Podfasting. In Foren auf Reddit, berichtet Baumann, schreiben Menschen, die nur mehr in doppelter Geschwindigkeit hören, schon, dass sie seitdem normale Gespräche langweilig finden. Was in der Konsequenz ja irgendwann bedeuten würde, unsere Lebensgeschwindigkeit der maximalen Apple-Abspielgeschwindigkeit anzupassen. Dann lieber noch ein paar große Fragen in den Feuilletons. In Echtzeit. Egal ob links oder rechts. Hauptsache mit Argumenten. Oder, das ist Marc Baumanns Vorschlag, verlangsamtes Abspielen. Das geht nämlich auch.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie, ja, entschleunigt durch die Nacht.